Also, die erste Staffel der Zuckerschoten hat uns in der Stabsstelle Kommunikation richtig viel Spaß gemacht. Und Ihnen, unseren ZuhörerInnen, offenbar auch. Und deshalb machen wir es nochmal. Wir starten heute eine neue Staffel der Zuckerschoten. Und sind damit direkt beim Thema. Es geht nämlich ums Nochmal. Und damit erstmal herzlich willkommen zu den Zuckerschoten, dem Podcast der Heinrich-Heine-Universität. Mein Name ist Viktoria Meinschäfer und ich freue mich, Ihre Gastgeberin zu sein. Manches nochmal ist herzlich willkommen, anderes nervt. Nochmal nach Italien reisen, klar, gerne, immer wieder. Aber nochmal das gleiche Essen in der Mensa. Manche Krankheiten kommen immer wieder. Nochmal eine Erkältung, okay. Aber wenn es bedrohliche Krankheiten sind, dann nimmt man ihre Wiederkehr lange nicht so entspannt. Und was ist überhaupt mit der Wirtschaft? Nochmal eine Rezession und dann wieder ein Aufschwung? Ist das dann ein Nochmal, ein Immer wieder, ein Schon wieder? Oder ist das alles immer neu? Alle diese Fragen wollen wir im Podcast klären. Wir beginnen im Literaturübersetzen. Die großen Klassiker gibt es ja alle schon in allen Sprachen. Warum denn nochmal Shakespeare übersetzen? Und wer braucht eine Neuübersetzung des Kleinen Prinzen? Das habe ich Professor Dr. Vera Elisabeth Gerling gefragt. Die Romanistin koordiniert im fachübergreifenden Masterstudiengang Literaturübersetzen das Lehrangebot für die romanischen Sprachen. Und ich wollte von ihr wissen, warum sich eine Übersetzung verändert, wenn auch das Original immer dasselbe bleibt.
Das ist eine ganz interessante Frage, denn man könnte auch sagen, das Original altert doch oder anders formuliert, es verändert sich, weil es jedes Mal bei jeder Lektüre neu gelesen wird. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, Werke der Weltliteratur, die schon älter sind, die werden im Laufe der Jahrhunderte anders gelesen. Und wenn sie anders gelesen werden, brauchen sie auch eine neue Übersetzung. So kann man zumindest annehmen. Man kann aber auch die ehemaligen Übersetzungen als Zeitzeugnisse sehen. Schauen wir uns zum Beispiel den Don Quixote an, der ja über die Jahrhunderte mehrmals neu übersetzt wurde. Der wird anders gelesen, zum Beispiel in Zeiten der Aufklärung und dann auch entsprechend anders übersetzt. Da ist es besonders wichtig, dass am Ende der Don Quixote, der Protagonist, auch vom Verrücktsein wieder so in die Normalität zurückkommt, also in das, was aufklärerisch dann eben auch hochgehalten wird. Und in der Zeit der Romantik zum Beispiel wird der Don Quixote romantisierend übersetzt. In der Romantik haben wir einen sehr romantisierendes Bild von Spanien, gerade von dem rückständigen Spanien. Dafür steht ja auch dieser Protagonist. Und entsprechend ändern sich dann auch die Arten, es zu übersetzen.
Macht sich das in einzelnen Wörtern fest, in Redewendungen oder ist das die große Linie? Kann man das, also wie einfach kann man das fassen?
Zum Teil sind es einzelne Wörter. Man kann zum Beispiel auch beobachten, dass in der aktuellsten Übersetzung des Don Quixote von Susanne Lange so bestimmte ältere Wörter wie Ledertachtsche eingebunden werden in die Übersetzung, um dem so diesen Klang des Älteren zu geben, trotzdem aber eine recht moderne und sehr gut verständliche Übersetzung zu schaffen. Und dann zeigt es sich eben auch darin, genau wie Begrifflichkeiten, wie Wörter, wie Sätze gebildet werden, welchen Tonfall die Figuren haben, wenn sie sprechen. Das kann man bei jeder Übersetzung dann wieder neu beobachten.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den kleinen Prinzen lese und da steht nicht drin, man sieht nur mit dem Herzen gut, dann wäre ich irgendwie enttäuscht. Gleiches gilt, wenn ich die Recherche aufschlage und es beginnt nicht mit dem Satz, lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen. Also gibt es so Sätze, die sind so klassisch geworden, dass man Übersetzern im Prinzip raten müsste, behaltet die bei?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, die ja den Berichten nochmal diesen Aspekt der Neuübersetzung anspricht. Und gerade das Beispiel Kleiner Prinz ist da nochmal besonders aussagekräftig. Der Text vom Kleinen Prinzen ist ja nicht so lang. Das heißt, wir haben den Ton eigentlich im Ohr. Wir kennen diesen Text. Wie soll man den neu übersetzen, anders übersetzen, nicht zu nah an der Übersetzung zu sein, die wir eigentlich alle kennen oder die auch Generationen von Lesern schon geprägt hat. Und genau dieser Satz macht das so deutlich. Also, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Ist der Satz, den fast keiner dieser Neuübersetzer angefasst hat und geändert hat. Aber einen gibt es, nämlich Hans Magnus Enzensberger, der sowieso berühmt ist für seine doch sehr auffälligen, ungewöhnlichen Übersetzungen, zum Beispiel auch der Werke von Molière. Und der macht aus diesem Satz Folgendes. Man begreift gar nichts, wenn das Herz nicht dabei ist. Das, worauf es ankommt, ist mit bloßem Auge nicht zu sehen. Das heißt, er schafft hier einen ganz anderen Satz. Was ich daran interessant finde, ist, dass er dadurch ja auch genau aufmerksam macht darauf, dass hier etwas passiert ist, dass eine neue Übersetzung da ist. Denn wir haben ja den anderen Text, den anderen Satz im Ohr. Wir hören den ja auf der Folie. Und da sieht man das, was passiert ist.
Manche werden ja auch, also nicht nur die Inhalte neu übersetzt, sondern auch die Titel. Ist das nochmal eine besondere Schwierigkeit? Ich denke zum Beispiel an Schuld und Sühne.
Genau, das ist ein ganz interessantes Beispiel, denn wenn wir hier einen Roman vor uns haben von Dostojewski mit dem Titel Schuld und Sühne, dann schwingt da ganz viel religiöse Konnotation mit durch diese beiden Begriffe. Und wenn dann aber bei der Neuübersetzung daraus Verbrechen und Strafe wird, dann fällt dieser Aspekt weg. Und das ist auch darum interessant, weil ja der erste Blick auf ein Buch auch die Lektüre lenkt. Das heißt, wenn ein Buch Schuld und Sühne heißt, löst das ganz andere Assoziationen aus, insbesondere möglicherweise solche religiösen, als wenn Verbrechen und Strafe darauf steht. Das heißt, schon durch den Titel wird ja auch unsere Wahrnehmung des Buchs mitgesteuert. Ganz wichtig finde ich, was man mit Titelübersetzungen produzieren kann. Und ich habe ein Beispiel im Kopf, wo es nur um einen Buchstaben geht. Wir haben ein Theaterstück von Molière, das kennen wir unter dem Titel Der eingebildete Kranke. Alle kennen das, das ist im kulturellen Gedächtnis, also im deutschsprachigen kulturellen Gedächtnis quasi eingegraben. Es gibt aber eine Übersetzung, die nennt dieses Stück, und das wurde auch in Stuttgart so aufgeführt, jetzt in diesem Jahr noch, und da wird das Stück Der eingebildete Kranke genannt. Und das finde ich ganz spannend, weil Der eingebildete Kranke, das kennen wir, da haben wir so eine Ambivalenz, dass dieser Protagonist auch ein eingebildeter Mensch, also ein arroganter Mensch sein könnte. Passt zur Figur, ist aber bei Le Malade Imaginaire zunächst mal nicht mitgemeint. Der eingebildete Kranke ist wie ein Stolperstein. Mhm. Das ist nicht so eingängig, auch weil wir das andere eher kennen. Aber hier wäre die inhaltliche Aussage ja deutlicher daraufhin gemünzt, dass dieser Mensch sich seine Krankheiten einbildet. Und das ist ein Buchstabe, der das unterscheidet.
Aber der einen Riesenunterschied macht.
Ja. Ich komme nochmal auf Walter Benjamin zurück. Der sagt, dass eine Vielzahl von Übersetzungen, die potenziell unendlich sein kann, das Fortleben des Originals garantieren. Das heißt, indem wir immer wieder neu lesen, immer wieder neu übersetzen, haben wir immer wieder neue Blicke auf das Original und dadurch lebt es weiter, also tatsächlich auch im lebendigen Sinne, dass auch die Vielfalt der Herangehensweisen, der Lektüremöglichkeiten eines Werks sich ja dann spiegelt in den Übersetzungen. Das ist ja das Tolle an der Literatur. Literatur ist nie eindeutig. Literatur lebt von Ambivalenz, von Widersprüchen und so weiter. Übersetzen ist immer entscheiden.
Übersetzen ist also immer auch entscheiden. Und offenbar auch immer neu entscheiden. Ein freiwilliges Nochmal ist in der Wirtschaft eher nicht zu beobachten. Die Konjunkturzyklen kommen und gehen. Gut wäre es, wenn aus den Fehlern der letzten Rezession gelernt wird. Doch ist das so? Oder sind Aufschwung und Abschwung jedes Mal so individuell, dass sie immer ganz neu sind? Professor Dr. Jens Südekum ist Volkswirt am Düsseldorf Institute for Economics, dem DICE. Ich wollte von ihm wissen, warum es immer wieder zu Wirtschaftskrisen kommt und ob es immer neue sind.
So ist die Wirtschaft. Wirtschaftskrisen hat es immer schon gegeben oder Rezessionen, jetzt so als etwas harmloser Begriff zu Wirtschaftskrisen. Am Ende ist natürlich jede Krise auch einzigartig und hat immer ihre ganz speziellen Gründe, die es auch nur für diese Krise gibt. Aber ich glaube, das wiederkehrende Muster ist doch, dass man im Aufschwung, wenn es richtig gut läuft, sehr, sehr stark damit beschäftigt ist, einfach viel Geld zu verdienen. Und dann macht man sich nicht wirklich darüber Gedanken, was passiert eigentlich danach? Also womit kann ich morgen Geld verdienen? Ich bin so beschäftigt mit dem Heute, dass ich nicht über das Morgen denke. Und dann passiert irgendwas und das Heute ist vorbei. Und alle stehen da und haben sich nicht so wirklich auf das Morgen vorbereitet. Und dann kommt es erstmal eine Rezession und dann geht es erstmal den Bach runter. Die Dynamik, die ist dann immer relativ ähnlich. Also wenn einfach sich sozusagen die schlechten Nachrichten mehren, dann werden Leute unsicher. und denken, ja, wie sieht's jetzt aus? In 6 Monaten habe ich dann noch einen Job, verdiene ich da noch Geld? Ich werde vorsichtig, ich fange mal an, ich spare lieber, ja, stelle ein paar Ausgaben zurück, kaufe vielleicht nicht das Auto oder den Kühlschrank, den ich eigentlich gern kaufen wollte. Und durch diese Psychologie tritt die Krise dann wirklich ein. Weil wenn dann mehrere oder viele Leute anfangen zu sparen und weniger zu konsumieren, dann geht's wirklich bergab. Und dann haben wir erstmal quasi so den Weg nach unten. Und dann dauert es halt auch immer eine lange Zeit, bis sich quasi diese Dynamik ändert und es wieder nach oben geht. Und dieses Spiel ist eigentlich ja seit Jahrzehnten irgendwie immer ähnlich, auch wenn eben in jeder Krise immer natürlich wieder Besonderheiten und neue und einzigartige Faktoren dazukommen. Wirklich ganz, ganz schlimme, die Mutter aller Wirtschaftskrisen, wenn man so will, war ja die große Depression Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, also der sogenannte Schwarze Freitag in den USA, weltumspannende, riesige Krise. Und damals hat der Staat völlig falsch gehandelt und hat die Krise nicht gestützt, sondern verschlimmert, weil er, als alle angefangen haben zu sparen, ne, also alle wurden unsicher, haben ihr Geld auf die hohe Kante gelegt, die Krise trat wirklich ein, Menschen wurden reihenweise arbeitslos. Dadurch sind natürlich auch die Steuereinnahmen beim Staat eingebrochen. Und der Staat hat darauf falsch reagiert und hat gesagt, oh, wir müssen auch sparen. Ja, also wir haben weniger Steuereinnahmen, wir müssen jetzt unsere Ausgaben kürzen, wir können weniger für soziale Unterstützung irgendwo uns leisten. Das heißt, der Staat hat mehr oder weniger dasselbe getan wie die Privaten. Und dadurch ging es dann erst richtig bergab. Das war die große Depression und die hatte ja extrem schlimme Folgen. Wenn man so will, hat sie dann in Deutschland den Boden bereitet, auch für Hitler. Ja. Und in der damaligen Zeit kam aber dann das grundlegende Werk von John Maynard Keynes. Das ist so der bekannteste Ökonom überhaupt, würde ich sagen, der eben damals gesagt hat, das war falsch, der Staat muss komplett anders handeln, antizyklisch. Das heißt, wenn es wirklich den Bach runtergeht bei der privaten Ausgabe, muss der Staat genau in die gegengerichtete Richtung unterwegs sein und muss in dem Moment die Konjunktur stützen. Klingt heute total plausibel, aber damals war das eben völlig neu. Und dann hat sich Keynes, würde ich sagen, ab der Nachkriegszeit auch wirklich durchgesetzt. Und dann wurde auch diese Art von Wirtschaftspolitik betrieben. Ja? Und dadurch wurden dann erstmal auch die Rezessionen milder, ne? Und weit weniger dramatisch als eben diese große Depression. Und jetzt die aktuellen Krisen, die wir jetzt hatten, Finanzkrise, dann Corona, jetzt die Energiekrise. Da ist natürlich jetzt praktisch, da tritt der Staat ja eben auch mit sehr breiter Brust auf und rollt eben großflächige Programme auf. Ja? Also damals bei der Finanzkrise war es die Abwrackprämie oder auch ein großes Bauprogramm, sehen wir auch hier bei uns auf dem Campus. Ja? Also diesen Study Support Center, den wir da sehen, der schöne Glasbau, der war damals Teil des Konjunkturpakets 2 nach der Finanzkrise. Das heißt, da hat der Staat das schon verinnerlicht und hat eben antizyklisch gehandelt. Kurz vor der Finanzkrise waren die Ökonomen teilweise sogar so weit und haben gesagt, es wird überhaupt keine Rezession mehr geben. Wir haben das gelöst. Ja? Wir wissen ja, was wir tun müssen. Ja, das heißt, weil immer wir irgendwie sehen, es gibt einen konjunkturellen Abschwung, dann drehen wir ein paar Schräubchen und dann verhindern wir das Problem, so gesehen, bevor es überhaupt entsteht. Da war also die Hoffnung, das hieß in unserer Sprache die Great Moderation, die große Moderation. Wir haben Konjunkturzyklen überwunden, aber da haben dann eben die Finanzkrise und jetzt Corona gezeigt, das war dann doch ein bisschen Wunschdenken, dass es nicht passiert. Also es gibt weiterhin große Schocks, ja, und große Krisen. Aber zumindest hat der Staat ein bisschen gelernt, was man eben im Krisenfall dann eben auch tun kann und tun muss.
Wenn wir jetzt darüber reden, dass die meisten, also dass die Konjunktur immer wellenförmig verläuft, dann sind das ja so die kleineren Ereignisse. Aber es gibt ja auch so ganz, ganz große, die alles ändern. Also zum Beispiel die Dampfmaschine. Dann die Digitalisierung, jetzt würde ich sagen, im Moment wahrscheinlich KI. Mhm. Wie funktioniert es denn nach so einem großen einschneidenden Ereignis, was ja nicht unbedingt eine Krise ist?
Ja, genau, also es gibt so in der Wirtschaftstheorie so verschiedene Wellen und Zyklen, über die wir sprechen. Also der Konjunkturzyklus, der ist sicherlich der bekannteste, nicht? Und da reden wir irgendwie über so einen Zeitraum oder traditionell über einen Zeitraum von vielleicht 5 Jahren oder so, ne? Also Aufschwung, Abschwung dieser Zyklus. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein irgendwie mit diesen Angaben, weil das war im Prinzip so das, was man vor diesen ganzen großen Krisen immer gesagt hat, ne? Weil wir hatten jetzt ja die letzten Geschichten. Das waren ja nicht so Durchschnittsrezessionen, sondern das waren wirklich ganz, ganz tiefe Einschnitte. Also sowas wie Corona, das war ja der stärkste Wirtschaftseinbruch, den es seit Beginn der Bundesrepublik überhaupt je gegeben hat. Insofern muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber jetzt so bei Konjunktur reden wir eben über so kurzfristige Schwankungen. Und darüber gibt es aber eben auch diese langen Wellen, die das Ganze überlagern. In der Fachwelt heißen das, sind das die sogenannten Kondratjew-Zyklen, so werden die genannt. Da geht es eben tatsächlich um Technologien, so Game-Changer-Technologien, die dann halt auch über Jahrzehnte wirken. Ne? Also der Computer oder die Dampfmaschine. Jetzt vielleicht KI, würde ich auch sagen, ist eben so eine Technologie, die im Prinzip erstmal alles umkrempeln könnte. Und da ist dann auch so gut, wenn die entwickelt wird, dann merken es ja erstmal noch nicht so viele und irgendwann kommt der Punkt, wo sich so eine Technologie dann wirklich auch in der Breite anfängt durchzusetzen. Und dann ist ja die Hoffnung, dass dann erstmal auch so technologisch ein Aufschwung dadurch kommt. Also starke Produktivitätsgewinne, wir können plötzlich Sachen machen, die wir vorher überhaupt nicht konnten. Und dann geht es mit der Wirtschaft erstmal bergauf, bis dann irgendwann aber auch da so ein Sättigungspunkt erreicht ist. Ja, und die, sozusagen die niedrig hängenden Früchte, die low-hanging fruits, alle gepflückt sind, ja, und die Technologie so ein bisschen ihren Zauber auch verloren hat. Und dann setzt auch bei diesem Kondratjew-Zyklus dann wieder der Abschwung ein. Und dann muss man eben warten, bis wieder was Neues kommt. Ja. Aber das sind, würde ich sagen, jetzt nicht Konjunkturzyklen, das sind so die ganz langen Wellen in der Wirtschaft.
Es ist ein Auf und Ab mit den Konjunkturzyklen und auch, wenn sie eigentlich immer wieder kommen, ist doch jede neu und einzigartig. Und es hat ganz viel mit Psychologie zu tun, wie sich die Wirtschaft entwickelt und wie wir alle mit den Herausforderungen umgehen. Und damit zu etwas ganz anderem, was auch immer wiederkehrt: Krankheiten. Wie gesagt, ein zweiter oder dritter Schnupfen ist ärgerlich, aber kein Problem. Mit den weniger schlimmen und den schlimmen Krankheiten kennt sich Professor Dr. Stefan Wilm aus. Er leitet das Institut für Allgemeinmedizin im Universitätsklinikum Düsseldorf. Ich habe mit ihm über Krankheiten gesprochen, die immer wieder kommen und solche, die einmal kommen.
Ich bin ja Hausarzt von Beruf und sehe in meiner Praxis natürlich Krankheiten, die immer wieder kommen. Und dann gibt es Infektionskrankheiten, da steckt man sich einmal an und dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass man es in seinem Leben ein zweites Mal bekommt. Wie etwa die Windpocken oder die Masern, die macht man einmal durch und dann ist das Immunsystem so stark, dass man sich nie wieder daran ansteckt. Warum das so ist, weiß die Forschung genau auch noch nicht.
Ach, okay. Aber dann gibt es auch welche, die hat man einmal im Körper und dann kommen sie immer wieder.
Die hat man einmal im Körper und dann kommen sie immer wieder. Das könnte zum Beispiel bei den Windpocken so sein. Wenn man die Windpocken einmal gehabt hat, dann bleiben Viren im Körper stecken und lebenslang leben die dort. Und man kann in höherem Lebensalter oder wenn man viel Stress hat oder eine andere schwere Erkrankung hat, kann man noch mal daran erkranken. Aber dann ist es die Gürtelrose, der Zoster. Diese Viren tauchen dann über die Hautnerven an der Haut auf und machen Bläschen und stark juckende, schmerzende Erscheinungen an der Haut, also die Gürtelrose.
Ja, und warum? Also die kommt ja nicht wirklich nochmal, sondern die Viren verwandeln sich und kommen dann in anderer Form wieder, oder?
Genau. Und trotzdem tauchen sie nochmal auf, nachdem man sie vielleicht 50 Jahre vergessen hat, dass man sie im Körper hat. Also eine Schwächung des Körpers durch innere und äußere Einflüsse kann dazu führen, dass diese Viren sozusagen wieder aufwachen.
Ja, jetzt hätte ich vor allen Dingen das Gefühl, dass so bei Tropenkrankheiten, die immer mal wiederkommen, also zum Beispiel Malaria, wenn man das doch einmal hat, kriegt man dann nicht immer wieder solche Fieberschübe?
Ja, von der Malaria gibt es ja viele Formen. Dazu muss man erstmal wissen, dass es eine der häufigsten Infektionskrankheiten weltweit überhaupt ist und dass mehr als 1 Million Menschen pro Jahr an der Malaria sterben. Malaria ist eine Krankheit, die durch Parasiten, die wiederum von Mücken in uns eingeführt werden, dadurch, dass die Mücken uns stechen, übertragen werden. Und da hat man je nach Form zum Beispiel alle 3 oder alle 4 Tage heftige Fieberschübe. Das kann man behandeln. Dann gibt es aber zum Beispiel eine Malariaform, da kann man auch, wenn es halbwegs ausgeheilt ist, man denkt, man kriegt es nie wieder, nach bis zu 50 Jahren plötzlich erneut einen Malariaschub bekommen, nachdem man vielleicht 40 Jahre Ruhe hatte. Das ist auch ein Phänomen, was in der Forschung nicht so genau geklärt ist. Wo sind denn diese Plasmodien so lange, wo verstecken die sich im Körper so lange, dass sie 40 Jahre warten, um dann nochmal einen Malariaschub auszulösen? lösen. Und das wäre dann so eine typische Form von, ach Gott, da ist es ja nochmal.
Ja, genau. Mhm. Das gibt es ja leider auch manchmal bei Krebserkrankungen. Wenn man einen Krebs hatte und denkt, das Thema ist besiegt, dann kommt er irgendwann nochmal. Also kommt er nochmal oder ist es dann ein anderer?
Das gibt es beides. Wenn man einmal Krebs hat, bleibt die Diagnose lebenslang bestehen. Und selbst wenn man von den Ärzten hört, wir halten sie für geheilt, bleibt im Hinterkopf bei jedem Krebspatienten die Angst, ob es nochmal kommt. Da gibt es einmal das Lokalrezidiv, also an der gleichen Stelle, wo der Krebs schon mal war. Nehmen wir mal das Beispiel Darmkrebs. Wächst an der gleichen Stelle nochmal aus übergebliebenen Krebszellen erneut ein Tumor, ein Krebsgeschwülst. Dann gibt es die traurige Form der Begleiterscheinung, dass nach einer Chemotherapie, die den Krebs geheilt hat, man ein höheres Risiko hat, einen anderen Krebs zu bekommen, weil die Chemotherapie in den Körper eingegriffen hat, Schäden hinterlassen hat und man kann dann Jahrzehnte danach einen anderen Krebs bekommen als Folge der Chemotherapie. Und dann gibt es die Tochtergeschwulste, die Metastasen, nehmen wir mal den Brustkrebs. Wenn man den heilt und das gelingt bei, sagen wir mal, 80% der Frauen, eine Heilung oder sich einer Heilung anzunähern, dann behalten trotzdem 20% der Frauen das Risiko, dass sie ein Rezidiv bekommen, ein erneutes Aufflammen des Krebses. Und das kann gerade beim Brustkrebs auch sehr spät noch sein. Man kann als Frau das Gefühl haben, nach 10 Jahren, jetzt kommt aber bestimmt nichts mehr, nach 15 Jahren, jetzt ist aber wirklich Ruhe. Und dann kommt tatsächlich eine Metastase, die bis dahin geschlummert hat, nach 20 Jahren nochmal. Das ist dann kein erneuter Krebs, das gibt's auch, dass man nochmal Brustkrebs bekommt an einer anderen Stelle, aber ein neuer Brustkrebs. Aber das sind dann tatsächlich tochtergeschwulste Metastasen, die geschlummert haben. Bis zu 20 Jahre danach.
Jetzt sind Sie ja Hausarzt, das heißt, Sie haben ja wahrscheinlich auch einen etwas weiteren Blick auf die Menschen, auf die Patienten. Es gibt ja manchmal auch diese Fälle, dass man das Gefühl hat, jemand macht immer wieder den gleichen Fehler und alle von außen sehen, mein Gott, er macht es schon wieder und schon wieder und schon wieder. Und derjenige selbst merkt es gar nicht so richtig.
Dann sind wir jetzt im Bereich der Psyche, der Seele, bis hin zu den psychischen Erkrankungen. Fangen wir mit den psychischen Erkrankungen an. Die Depression ist ja eine Erkrankung, die bei vielen Patienten wiederkehrend ist. Und nochmal kommt, man hat dann vielleicht im späten Jugendalter eine depressive Episode und dann kommt im mittleren Erwachsenenalter vielleicht nochmal eine depressive Episode. Also eine möglicherweise wiederkehrende Erkrankung. Aber worauf Sie anspielen, ist ja das Verhaltensmuster. Man sieht ein Paar, das sich trennt und man denkt von außen, wir haben ja auch nie geglaubt, dass ihr zusammen glücklich werdet, aber jetzt ist ja, nehmen wir die Frau, jetzt ist ja die Frau geheilt, jetzt weiß sie ja, welche Partner nicht zu ihr passen. Und dann stehen sie mit ratlosem Blick daneben und denken, warum hat sich jetzt als neuen Partner genau diesen Kerl ausgesucht? Das ist ja nochmal das Gleiche. Und so geht das dann durch das ganze Leben hindurch. Das ist erstmal keine Krankheit, das ist menschliches Verhalten. Diese Rekonstellation von bestimmten Situationen, von bestimmten Passungen, kennt die Psychiatrie, das kennt aber auch die Psychologie und die Psychotherapie. Aber das gibt es auch im ganz normalen Leben, dass man immer wieder ein gleiches Muster wiederholt in Beziehungen. Das, was mit der eigenen Kindheit zu tun hat und mit den Konstellationen, in denen man dort gelebt hat. Und man vielleicht durch eine gelingende Psychotherapie aus diesen Mustern rauskommt, aber vielleicht auch ein lebenslang diese Muster wiederholt, durch die Psychotherapie sie zwar versteht und vielleicht mit mildem Lächeln und Verständnis für sich selbst daneben steht, aber trotzdem die Muster wiederholt. Ja. Auch da nochmal, schon wieder das Gleiche.
Ja, Muster. Genau, da wird nochmal zu schon wieder.
Genau.
Manche Krankheiten können also immer wieder kommen, aber warum das so ist, ist nicht ganz klar. Und zwischen den einzelnen Episoden kann sehr viel Zeit vergehen. Damit sind wir am Ende der ersten Folge unserer Zuckerschoten. Das nochmal hat uns vom Literaturübersetzen über die Wirtschaft bis in die Medizin geführt. Und ich bin mir ganz sicher, dass es noch viel mehr solche Nochmals gibt. Solche, die erfreuen und solche, bei denen man denkt, schon wieder? Natürlich freue ich mich, wenn Sie die Folge nochmal hören. Aber noch schöner wäre es, wenn Sie in 2 Wochen wieder dabei sind. Dann geht es um Blut. Und ich verspreche Ihnen, es wird blutig, aber nicht gruselig.